Ja, liebe Brüder und Schwestern, wir werden heute wieder mit einem heißen Thema fortfahren, was schon die letzten beiden Sonntage angeklungen ist. Es geht um das sogenannte Sprachenreden oder Zungenreden. Deshalb gestattet mir noch ein paar Vorbemerkungen vor der Predigt. Schwierig ist das Thema deshalb, weil das zu schrecklichen Spaltungen geführt hat und manchmal immer noch führt. Vor allem da, wo man das zu sehr in den Mittelpunkt stellt. Paulus hat dem Thema im 1. Korintherbrief ein ganzes langes Kapitel gewidmet. Und es zeigt, dass es auch schon damals, zur Zeit des Neuen Testaments, Probleme gab. Und dass es da einer Korrektur der Ausübung dieser Gabe bedurfte. Die ersten beiden Abschnitte des Kapitels wurden in den letzten beiden Predigten behandelt. Wir haben sie noch mal gehört in der Schriftlesung, weil der heutige Abschnitt darauf aufbaut. Eigentlich müsste ich das ganze Kapitel zusammenhängend auslegen, aber das geht leider nicht aus Zeitgründen. Der Thomas war sich am letzten Sonntag nicht so ganz sicher, ob er dasselbe Verständnis hat wie seine Vorredner, die über das Kapitel gesprochen haben. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich mit meinen beiden Vorrednern da auf einer Linie bin, in dem, was gesagt wurde. Ich werde heute nur ein paar Dinge noch hinzufügen und weiter differenzieren und ausführen. Noch eine biografische Notiz, damit ihr wisst, wo ich stehe. Ich war selber 10 Jahre lang unterwegs in Kreisen, die das Zungenreden praktizieren. Ich war davon überzeugt und habe es auch eine Zeit lang selber praktiziert. Aber im Lauf der Zeit habe ich verschiedene Dinge erlebt, die mich ziemlich erschüttert haben. Und dann habe ich große Zweifel an diesem Weg insgesamt bekommen. Und ich habe jahrelang um richtige biblische Klarheit gerungen. Und dadurch habe ich eine biblische Überzeugung gewonnen. Und deshalb habe ich mich von dieser Bewegung auch vom Zungenreden abgewandt. Also ich weiß durchaus aus meiner eigenen Erfahrung, wovon ich hier spreche. Ich verbreite hier nicht irgendwelche Vorurteile. Ich meine, dass wir in den heutigen Zeiten biblische Klarheit brauchen. Wenn sich jemand darüber ärgert, was ich heute sagen werde, bitte nicht bei mir beschweren, sondern besser mit dem Herrn darüber reden. Das ist besser. Ja, denn ein Prediger kann letztlich niemand Klarheit geben. Das kann nur Gott alleine. Durch seinen Geist. Ja, ein Prediger kann das Wort so weitergeben, wie es ihm geschenkt wurde und wie er es versteht. So, jetzt lese ich den heutigen Predigttext, 1. Korinther 14, 26 bis 33. Wie ist es nun, ihr Brüder? Wenn ihr zusammenkommt, so hat jeder von euch etwas: einen Psalm, eine Lehre, eine Sprachenrede, eine Offenbarung, eine Auslegung. Alles lasst zur Erbauung geschehen. Wenn jemand in einer Sprache reden will, so sollen es 2, höchstens 3 sein und der Reihe nach, und einer soll es auslegen. Ist aber kein Ausleger da, so schweige er in der Gemeinde. Er mag aber für sich selbst und für Gott reden. Propheten aber sollen 2 oder 3 reden und die anderen sollen es beurteilen. Wenn aber einem anderen, der da sitzt, eine Offenbarung zuteil wird, so soll der Erste schweigen. Denn ihr könnt alle einer nach dem anderen weissagen, damit alle lernen und ermahnt werden. Und die Geister der Propheten sind den Propheten untertan. Denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens, wie in allen Gemeinden der Heiligen. Soweit der Text. Und wir bitten dich nun, Herr, dass du uns dein Wort öffnest, dass du uns ein Herz gibst für dein Wort und ein Wort für unser Herz. Amen. Der Predigttext enthält praktische Anweisungen, die für die gemeinsamen Versammlungen der Gemeinde, also in der Regel für die Gottesdienste, würden wir heute sagen. Die meisten kommen uns im Grunde selbstverständlich vor. Warum müssen wir darüber überhaupt reden? Ja, aber warum waren jetzt diese Regeln in Korinth notwendig? In Korinth waren einige Dinge in Unordnung geraten, die im Zusammenhang mit der Gabe des Sprachenredens standen. Darum war es für den Geist Gottes notwendig, bestimmte Regeln einzusetzen, um den Gebrauch dieser Gnadengabe in geordnete Bahnen zu lenken. Zunächst möchte ich, um nochmal alle abzuholen, kurz erklären, was die biblische Sprachengabe war, um die es hier hauptsächlich geht. Denn Aufschluss darüber kann uns nicht eine persönliche Erfahrung geben, sondern allein das Zeugnis der Heiligen Schrift, ja, nach dem reformatorischen Schriftprinzip Sola Scriptura. Wir müssen auch unsere persönlichen Erfahrungen durch die Schrift auslegen. Wenn wir das umgekehrt machen, also die Schrift durch Erfahrungen auslegen, dann öffnet man allen Irrlehren und Verführungen Tür und Tor. Und das sieht man in der Kirchengeschichte zur Genüge mit der Entstehung von Sekten. Der Bericht von Lukas in der Apostelgeschichte 2 über das Pfingstereignis gibt uns eine sehr genaue Beschreibung und Erklärung des biblischen Sprachenredens. Nachdem der Heilige Geist in Jerusalem an Pfingsten auf die Apostel gekommen war, fingen sie an, in fremden Sprachen zu sprechen, also andere Sprachen als Hebräisch und Aramäisch, die man in Israel kannte und sprach. Es handelte sich um echte Fremdsprachen, die in den Ländern um Israel herum real existierten und dort gesprochen wurden. Die Apostel hatten diese Sprachen vorher nicht gelernt, sondern der Heilige Geist gab ihnen die richtige Aussprache ein. Und dann waren Menschen in Jerusalem anwesend, also vor allem Exiljuden, Juden, die sonst im Ausland lebten, also auch in diesen Ländern um Israel. Und die kamen dann zum Pilgerfest Schavuot, was wir Pfingsten nennen, nach Jerusalem. Diese Menschen haben diese Fremdsprachen, die Apostel sprachen, verstanden. Es waren nämlich ihre Muttersprachen, mit denen sie im Ausland aufgewachsen waren. Also sie verstanden die Botschaft, die Apostel in diesen Sprachen verkündigen. Und sie haben eine Botschaft verkündigt. Ja, es war ein Lobpreis der großen Taten Gottes. Ja, was waren die großen Taten Gottes? Die Kreuzigung, Auferstehung und Himmelfahrt Jesu. Ja, des Messias Israels. Das haben sie bezeugt in diesen Sprachen. Dieses Sprachwunder war ein gewaltiges Zeichen Gottes für die anwesenden judäischen Juden, ja eigentlich alle Juden, nämlich, dass der Heilige Geist Gottes, wie der Prophet Joel angekündigt hatte, auf Menschen ausgegossen worden war. Also was ist hier geschehen? Im Grunde ist es dasselbe Phänomen, was schon an zwei Stellen bezeugt wird im Alten Testament. Und zwar erstens bei der Schöpfung des Menschen. Der Adam konnte direkt nach seiner Erschaffung sprechen. Er konnte mit seiner Sprache direkt mit Gott kommunizieren. Er brauchte nicht wie ein Baby die menschliche Sprache erst zu lernen. Und das Zweite, die Sprachverwirrung in Babel. Da fingen die Menschen aufgrund von Gottes Gerichtshandeln plötzlich an, völlig unterschiedliche Sprachen zu sprechen, die sie vorher nie gekannt hatten. Also die ursprüngliche Muttersprache war in ihren Köpfen gelöscht worden. Die verstanden sich untereinander nicht mehr. In beiden Fällen hat Gott der Schöpfer das Sprachzentrum der Menschen in ihrem Gehirn neu programmiert, sodass sie in anderen Sprachen kommunizierten. Und das war Apostelgeschichte 2 und auch in Korinth der Fall. Und darum geht es in diesem Kapitel. Ich finde in der Schrift keinen Hinweis, dass das Sprachenreden in 1. Korinther 14 was völlig anderes ist als das in Apostelgeschichte 2. Es muss sich um das Gleiche handeln hier. Noch was zu dem Ausdruck. Griechisch steht hier für Sprachenreden Glossa Lalein. Das ist ganz normales Griechisch. Glossa bedeutet einfach Sprache oder auch die Zunge, das Sprechorgan. Und der Ausdruck bedeutet einfach in einer Sprache sprechen. Ja, es kann auch gemeint sein, in einer Fremdsprache sprechen. Also nichts Besonderes. Daher bezeichne ich diese biblische Gnadengabe als Sprachenreden. Manche übersetzen in der Bibel hier den Begriff mit Zungenreden. Wir haben es auch so in der Schriftlesung gehört, was ich leider unglücklich finde und missverständlich. Warum? Die Bezeichnung Zungenreden impliziert, dass es hier um etwas anderes als um eine normale menschliche Sprache geht, also vielleicht irgendein besonderes, mystisches, ekstatisches Sprechen. Ja, das gibt's auch. Und das möchte ich hier begrifflich und auch inhaltlich unterscheiden vom Sprachenreden. Also was hat man unter Zungenreden zu verstehen? Trat in der Kirchengeschichte auch mehrfach auf. Ja, immer in Verbindung mit sektiererischen Bewegungen und zuletzt massenhaft mit dem Aufkommen der Pfingstbewegung um 1906. Das Zungenreden ist im Gegensatz zum Sprachenreden eine monotone, stammelnde, lallende Lautäußerung. Da werden meist immer dieselben Silben oder kurze Folgen von Silben wiederholt. Es wird nicht verstanden, weder vom Sprechenden noch von Hörenden. Also es handelt sich nicht um eine existierende menschliche Sprache. Und damit kann es sich auch nicht um das gleiche Phänomen wie in Apostelgeschichte 2 handeln. Also was ist jetzt der Unterschied? Der Sprecher behält beim Zungenreden die volle Kontrolle über seine Lautäußerung, wie beim normalen Sprechen. Der menschliche Verstand ist dabei zwar unbeteiligt, aber nicht ausgeschaltet. Also man ist bei vollem Bewusstsein. Das ist kein medialer, passiver Zustand. Zungenreden ist normalerweise kein mediales Sprechen, also durch eine Fremdkontrolle, durch einen anderen Geist bewirkt. Ja, obwohl es das auch gibt in heidnischen Religionen und im Okkultismus. Aber mir ist das persönlich noch nicht begegnet. Man hat es auch sprachwissenschaftlich untersucht. Man hat festgestellt, es kann sich nicht um eine Sprache handeln, weil dem Zungenreden im Gegensatz zu beliebigen menschlichen Sprachen ein wesentliches Element fehlt. Ja, das ist die sogenannte Prosodie. Also ich versuche es mal vereinfacht zu erklären. Es fehlt eine Sprachmelodie, also vergleichbar zu den strukturellen Elementen in der Musik, ja, wie Takt, Rhythmus und Melodie, was eine musikalische Darbietung ausmacht und sie von irgendwelchen zufälligen Geräuschen unterscheidet. Kann ich jetzt nicht näher ausführen. Und dieses Phänomen des unverständlichen Sprechens werde ich jetzt bezeichnen im Unterschied zum biblischen Sprachenreden, in einer begrifflichen Abgrenzung davon als Zungenreden. So, und das sind jetzt keine umstrittenen Thesen, die ich hier verbreite. Das wird von allen, die in Zungenreden, auch so bestätigt werden. Zungenredner beachten die Ausübung ihrer Gabe in der Regel als ein Gebet hin zu Gott, dem eine besondere Kraftwirkung zukommt. Also ihrer Ansicht nach wird es nur von Gott verstanden und auch durch das Zungengebet soll der Betende selbst erbaut werden. Um Klarheit zu erhalten, müssen wir uns 1. Korinther 14 anschauen. Da geht es nämlich ausführlich um die Sprachkommunikation. Also wiederum Korrektur von Missständen, das ist die Absicht dahinter. Um jetzt in den heutigen Textabschnitt einzuleiten, möchte ich den vorangegangenen Textabschnitt nochmal zusammenfassen. An verschiedenen Beispielen erläutert Paulus nun 4 Kernthesen. Erstens, jede Sprache dient der Kommunikation. Also Kommunikation bedeutet rein technisch. Also ich bin zufällig Nachrichtentechniker von Beruf. Ein Sender übermittelt eine Nachricht, eine Information, indem er sie kodiert für einen Übertragungsweg und übermittelt. Der Empfänger empfängt sie, er dekodiert sie, er versteht die Nachricht und er reagiert darauf. Also der menschliche Verstand ist auf beiden Seiten beteiligt. Ich höre jemanden in der Gemeinde reden, ich verstehe das, was er sagt, ich stimme ihm gedanklich zu und spreche das Amen dazu. Ich gebe eine Rückmeldung, ja? Vers 16. Gott selber ist das Vorbild für diese Kommunikation. Er offenbart sich im Wort, er hat den Menschen dazu geschaffen, Gottes Wort zu hören, Gott zu verstehen und darauf zu antworten. Zweitens, wird die Sprache beim Empfänger nicht verstanden, ist eine Übersetzung notwendig. Also Übersetzung ist immer notwendig, wenn in einer Fremdsprache gesprochen wird. derer die Hörer oder auch einige davon nicht mächtig sind. Dann muss jemand übersetzen, der das Gesprochene versteht. In den meisten Bibelübersetzungen steht hier in Kapitel 14 Auslegung, aber gemeint ist eigentlich Übersetzung. Ja, wobei eine Übersetzung in der Regel auch eine Interpretation ist. Ja, man muss das ja den Sinn verstehen, damit man den in einer anderen Sprache richtig wiedergeben kann. Ja, es ist oftmals nicht ganz einfach. Drittens, Sprache enthält immer eine Nachricht oder eine Aussage. Der Paulus demonstriert dies anhand des Beispiels mit den Musikinstrumenten, also der Posaune hier. Die Posaune diente als Signalinstrument, zum Beispiel beim Militär. Also wenn man irgendwas auf einer Posaune rumbläst, dann hört man, dass hier einer Posaune spielt, aber nicht was und wozu. Also es muss ein klares, deutliches Signal sein mit einer bestimmten Tonfolge. Und dann kann der Hörer die Nachricht darin, ja, also einen Befehl, wahrnehmen und darauf reagieren. Also das heißt, Sprache ohne eine enthaltene Nachricht ist im Grunde sinnlos. Daher könnte man auch vermuten, dass in Korinth das echte Sprachenreden vielleicht auch schon nachgeahmt worden ist, aber das ist eine reine Mutmaßung, kann man nicht beweisen. Viertens, der Zweck des Sprechens in der Gemeinde ist immer die Erbauung der anderen. Das ergibt sich auch schon aus dem obersten Gebot der Liebe, haben wir Kapitel 13 gehört. Ja, gilt für alle Gnadengaben des Heiligen Geistes. Sie stehen unter diesem Vorbehalt der Liebe. Eine reine sich selbst Auferbauung in der Öffentlichkeit ist daher nicht statthaft. Also diese vier Merkmale sind jetzt die göttliche Ordnung in Sprache und Kommunikation. Jede Sprache dient der Kommunikation. Wenn Sprache nicht verstanden wird, ist eine Übersetzung notwendig. Sprache enthält immer eine Nachricht und der Zweck des Sprechens in der Gemeinde ist die Erbauung der anderen. Jetzt können wir uns fragen, erfüllt das Zungenreden diese vier Kriterien? Ich denke, kein einziges. Könnte mal fragen, ob das wirklich eine Gabe von Gott ist, die der Gemeinde zu ihrer Auferbauung gegeben wurde. Also ein Zungenredner wird sagen, ja natürlich, habe ich so erlebt, ja, das ist meine Erfahrung. Über persönliche Erfahrungen sollte man nicht diskutieren, das sollte man so stehen lassen. Ich kann nur sagen, was meine Erfahrung ist, und das haben mir auch viele andere bestätigt. Die haben mir offen erzählt, wie sie ihr Zungenreden bekommen haben. Man wird von anderen dazu ermutigt und auch konkret angeleitet, wie man es machen soll. Aus meiner Sicht wird es in der Regel durch Nachahmung erlernt. Vielleicht habe ich jetzt manchen geärgert. Ich will jetzt niemand zu nahe treten. Wer meint, das ist eine heilige Gabe von Gott, die er von Gott bekommen hat, der mag das gerne so sehen. Ich möchte niemanden verurteilen. Das ist eine persönliche Angelegenheit. Er möge diese Gabe gerne für sich alleine praktizieren. Und das ist eine Frage, stelle ich der persönlichen Erkenntnis anheim. Das soll uns jetzt nicht spalten hier. Aber in der Gemeinschaft der Gläubigen, also in der Öffentlichkeit der Gemeinde, ist das Zungenreden aufgrund der genannten Aussagen der Schrift nicht angebracht. Auf die Frage, ob es nun das echte Sprachenreden heute noch gibt, verweise ich auf 1. Korinther 13, Vers 8, wo steht, dass Sprachen aufhören werden. Aber kann ich jetzt nicht näher darauf eingehen, das wäre eine eigene Predigt. Das ist auch nochmal ein schwieriger Text. Ich frage mich aber nur, wenn es echtes Sprachenreden noch gibt, warum gibt es dann die Wycliffe-Sprachübersetzer? Das ist das größte Sprachprojekt. Warum hat Gott die Sprachengabe nicht benutzt, um Bibelübersetzung Mission einfacher und effizienter zu machen? Hätte er doch machen können. Hat er aber nicht. Ein Grund dafür ist, dass die Sprachengabe damals überwiegend ein Zeichen Gottes war, hauptsächlich für ungläubige Juden. Er hat auch das erwähnt in Kapitel 14. Das war wohl der Hauptzweck. Wir haben in Korinth auch eine etwas andere Situation als in Jerusalem. Da gab es nicht so viele Juden. Korinth war eine Hafenstadt. Da kamen Menschen aus verschiedensten Ländern und Sprachen und Nationen zusammen. Das ist jetzt nur eine Vermutung. Es könnte sein, dass Gott die Sprachengabe vielleicht auch zu Missionszwecken genutzt hat damals, ja, um die Sprachbarrieren zu überwinden. Ob das jetzt auch heute vielleicht noch irgendwo der Fall ist, weiß ich leider nicht. So, das war jetzt der Hintergrund. Jetzt kommen wir zu unserem Text. Also die Anwendung in unserem heutigen Textabschnitt. Es geht konkret um die Ordnung in den Zusammenkünften der Gemeinde, also den Gottesdiensten. Vers 26. Entschuldigung. Wie ist es nun, ihr Brüder? Wenn ihr zusammenkommt, so hat jeder von euch etwas, ein Psalm, eine Lehre, eine Sprachenrede, eine Offenbarung, eine Auslegung. Lasst alles zur Erbauung geschehen. Also zunächst mal eine kleine Vorbemerkung. Das ist einer der Verse in der Bibel, die am meisten falsch zitiert werden. Er wird immer so zitiert, ein jeder habe etwas. Kennt ihr das? Steht hier aber nicht. Hier steht keine Befehlsform, sondern die Aussageform. Ja, das ist eine reine Feststellung hier, wie es in Korinth war. Jeder wollte gerne etwas zum Gottesdienst beitragen. Also kein Befehl der Heiligen Schrift, dass sich jeder irgendwie am Gottesdienst beteiligen muss und was beizutragen hat. Du kannst völlig leer und bedürftig kommen, ist völlig in Ordnung. Wir dürfen das aber gerne als eine Einladung verstehen an die Gemeindeglieder. Gottesdienst ist keine Einmannveranstaltung von vorne, sondern eher eine Mitmachveranstaltung. Ihr dürft gerne was beitragen, aktiv zu den Gottesdiensten. Ein Zeugnis, ein Lied, ein Wort, das euch angesprochen hat, ist alles willkommen, gehört da rein. Wenn es so eine breite, freudige Begeisterung zum Mitmachen gäbe wie in Korinth, vielleicht wäre es dann ein bisschen einfacher, auch den Einsatzplan für die Gottesdienste zu erstellen. Also, wenn ihr zum Gottesdienst zusammenkommt, möchte jeder etwas beitragen. Also, was sollten sie beitragen? Psalmen oder Gebete? Eine Lehre oder Predigt, würden wir sagen, Offenbarungen. Es gab damals noch kein geschriebenes Neues Testament, also eine Schriftlesung. Oder auch eine Sprachenrede mit entsprechender Übersetzung. Also alles gesprochene Beiträge. Wieder oberster Grundsatz, alles soll zur Erbauung der Gemeinde geschehen. Der gemeinsame Gottesdienst dient zum Lob Gottes und zur Auferbauung der ganzen Gemeinde. Nicht zu einer frommen Selbstdarstellung und Selbsterbauung. Und genau das scheint das Problem in Korinth gewesen zu sein. Und jetzt, wie sollten sie die Beiträge zum Gottesdienst machen? Wenn jemand in einer Sprache reden will, so sollen es zwei, höchstens drei sein und der Reihe nach und einer soll es auslegen. Also, in Korinth wollten viele gerne die Gabe des Sprachenredens im Gottesdienst praktizieren. Ob sich das jetzt um normale Fremdsprachenkenntnis handelt oder um das übernatürliche Sprachengabe oder irgendwas anderes, das bleibt hier offen. Problem war, sie taten es wohl gleichzeitig. Einer fing an, der nächste legte los, bevor der erste fertig war und der dritte wollte auch geistlich sein und stand ebenfalls auf und so weiter. Und dann liefen die Versammlungen aus dem Ruder, endeten vielleicht sogar in Tumulten und Massenhysterie, wo alle durcheinander schreien. Und so sind Versammlungen vielfach in den Anfängen der Pfingstbewegung gelaufen. Und wer wird jetzt erbaut durch solche Veranstaltungen? Niemand. Oh, doch einer. Der Teufel, der freut sich, wenn er die Gemeinde Gottes lächerlich machen kann und das Heilige ihrer Versammlungen in ein abstoßendes Chaos verwandeln kann. Und die Welt wird von solchen Versammlungen auch nicht angezogen, sondern abgestoßen, die macht sich lustig. Urteilt bitte selbst, ob es der Heilige Geist ist, der solche Versammlungen leitet. Also so geht es nicht nach Paulus, sondern so, die Anzahl der Beiträge wird begrenzt auf zwei oder drei. Alle reden einzeln, der Reihe nach, und einer soll übersetzen, wenn notwendig. Alle Wortbeiträge müssen für alle Anwesenden verständlich sein. Vers 28: Ist aber kein Ausleger da, so schweige er in der Gemeinde. Er mag aber für sich selbst und für Gott reden. Also Paulus zieht hier eine klare Grenze für fremdsprachige Beiträge in einer Versammlung. Egal, ob das jetzt normale Sprachkenntnis ist oder übernatürliche Sprachengabe, spielt keine Rolle. Fremde Sprache muss in der Öffentlichkeit immer übersetzt werden. Ja, oberstes Prinzip, wenn die Gemeinde einen Nutzen davon haben soll. Eine Sprachengabe zur Selbstauferbauung kennt die Bibel in dieser Form nicht. Wobei Selbstauferbauung natürlich nichts Schlechtes ist. Ja? Jeder von uns macht das irgendwie. Ja? Man kann es durch Lieder machen, die man sich vorsingt, oder auswendig gelernte Bibelstellen und so weiter. Man kann sich selber Mut zusprechen, Worte der Schrift oder Worte des Glaubens. Das ist alles gut. Und Paulus will es ja auch gar nicht verbieten hier. Sondern er macht hier ein Zugeständnis. Das ist kein Befehl, ja? Ein Zugeständnis. Wenn du schon unbedingt in deine Sprachengabe praktizieren willst und keiner dich versteht, dann mach das bitte alleine für dich und mit Gott, wenn es dich erbaut. Vers 4. Was aber Gemeinde betrifft, da sagt er in Vers 19, aber in der Gemeinde will ich lieber 5 Worte mit meinem Verstand reden, damit ich auch andere unterweise als 10.000 Worte in einer Sprache. Also hier ist wieder die Übersetzung schwierig. Mit meinem Verstand reden heißt jetzt nicht, dass Paulus beim Sprechen seinen Verstand ausschaltet. Davon würde ich dringend abraten. Sondern wörtlich übersetzt, da steht hier ein Objektgenitiv. Das ist hier die Konstruktion. 5 Worte des Verstehens von mir reden. Also nicht, was ich verstehe, sondern was andere von mir verstehen. Das ist hier gemeint. Ja, das heißt, man könnte sagen, ich rede mit einem Redesinn oder mit einer Aussage, damit ich verstanden werde. Das ist hier gemeint. Also hier wird nur mal deutlich, die Erbauung des Zuhörers kommt allein durch den Inhalt der Botschaft der Rede, nicht durch die Sprache an sich oder durch das übernatürliche Phänomen der Sprachenrede. Und deshalb ermahnt jetzt Paulus in Vers 20, ihr Brüder werdet nicht Kinder im Verständnis, sondern in der Bosheit seid unmündig, im Verständnis aber werdet erwachsen. Also hier meint Paulus tatsächlich den Verstand seiner Adressaten im Sinne von Vernunft. Also reden ohne verstanden werden, das ist kindisch, das ist unreif. Ja, er sagt, werdet doch mal vernünftig, gebraucht euren gesunden Menschenverstand. Und das Gleiche gilt auch für die Propheten. Vers 29, Propheten aber sollen 2 oder 3 reden und die anderen sollen es beurteilen. Nochmal zur Wiederholung, Prophezeien im Sinne der Bibel heißt ganz allgemein ein Wort von Gott reden. Also jemand dient als ein Sprachrohr Gottes, durch den Gott eine Botschaft vermittelt. Im Kontext der neutestamentlichen Gemeinde kann das auf verschiedenste Weise geschehen. Es kann durch Predigten geschehen, es kann in der Seelsorge geschehen oder einfach im persönlichen Gespräch miteinander, beim Kaffee oder sonst was. Inhaltlich kann es sich um Lehre handeln, um Trost, um Ermutigung oder auch Korrektur. Also wenn du eine Botschaft hörst und dich das so anspricht, dass es dich persönlich betrifft und bewegt, dann hast du ein prophetisches Wort bekommen. Und ich hoffe und bete, dass wir hier alle jeden Sonntag solche Worte reden und empfangen. Nicht nur ein bisschen fromme Unterhaltung genießen. Beim Propheten kommt noch was hinzu. Die Hörer sollen das beurteilen, was er sagt. Denn man kann so einen Dienst, zum Beispiel auf der Kanzel, auch leicht dazu missbrauchen, um eigene oder auch falsche Botschaften zu vermitteln. Ja, aber auch durch unsere normale menschliche Schwachheit und Unvollkommenheit können unbeabsichtigte Fehler passieren. Ja, daher gilt 1. Thessalonicher 5,21 für alles normale menschliche Reden. Prüft alles, das Gute behaltet. Ja, auch das muss in Liebe geschehen. Das ist jetzt keine Rechtfertigung für Kritiksucht, Das heißt nicht, prüft alles und das Schlechte könnt ihr ruhig kritisieren, sondern behaltet das, was für euch gut ist. Ich weiß, dass hier einige sitzen, die passen genau auf, ob der da vorne auch wirklich das verkündigt, was der Schrift entspricht. Bitte tut das weiterhin. Jede Verkündigung muss in einer guten Ordnung geschehen, 30 und 31. Wenn aber einem anderen, der da sitzt, eine Offenbarung zuteil wird, so soll der Erste schweigen. Denn ihr könnt alle einer nach dem anderen weissagen, damit alle lernen und alle ermahnt werden. Also der Missstand bei den prophetischen Botschaften in Korinth war im Grunde derselbe wie beim Sprachenreden. Es ging ungeordnet und chaotisch zu, es wurde gleichzeitig und durcheinander geredet. In der öffentlichen Versammlung kann immer nur einer reden und mehrere Redner sprechen der Reihe nach. Aber auch die Zahl der Redner muss begrenzt werden, damit die Versammlung nicht ausufert und die Zuhörer überfordert. Der Zweck jeder Verkündigung ist nicht die Selbstdarstellung des Predigers, sondern der Nutzen, also die Erbauung der Gemeinde. Alle sollen etwas lernen und ermahnt, das heißt getröstet und ermutigt werden. Und auch korrigiert natürlich. Das stärkste Reden Gottes ist, wenn ein Mensch von seinen Sünden überführt wird und Buße tut. Das steht in Vers 24 und 25. Ja, wenn aber alle weissagten und es käme ein Ungläubiger oder Unkundiger herein, so würde er von allen überführt, von allen erforscht. Und so würde das Verborgene seines Herzens offenbar und so würde er auf sein Angesicht fallen und Gott anbeten und bekennen, dass Gott wahrhaftig in euch ist. Also das ist eigentlich der wichtigste Zweck einer vollmächtigen Verkündigung im Namen Gottes. Buße und Umkehr. Das sind unabdingbare Voraussetzungen dafür, um gerettet zu werden. Das ist die Kernbotschaft des Evangeliums. Und die müssen wir immer klar hervorstellen. Gerade auch in unserer heutigen fortgeschrittenen Endzeit. Ja, aber auch Gläubige werden von ihrem Fleisch in Sünde geführt und brauchen ebenfalls vom Heiligen Geist bewirkte Sündenerkenntnis und Buße. Ja, und ich frage mich manchmal, hat unsere Verkündigung noch diese göttliche Schärfe? Oder predigen wir nur, was die Leute gern hören wollen? Wonach ihnen die Ohren jucken? Jetzt kommt noch eine wichtige Begründung, warum eine prophetische Verkündigung nur in einer göttlichen Ordnung geschehen kann, Vers 32. Und die Geister der Propheten sind den Propheten untertan. Die Korinther hatten eine falsche Vorstellung davon, prophetischen Reden. Sie meinten, jemand ist umso mehr vom Geist Gottes ergriffen, je weniger Kontrolle er über sich selber hat. Sie glauben, dass er in einem ekstatischen Zustand mitgerissen wird vom Geist. Sie dachten, jemand, der sich ganz unter Herrschaft des Heiligen Geistes befindet sich in einer Art passiven Zustand. Er kann weder seine Worte noch seine Redezeit noch seine allgemeinen Handlungen irgendwie kontrollieren. Aber das ist eine heidnisch-okkulte Vorstellung. 1. Korinther 12, 2 haben wir schon gehört. Ihr wisst, dass ihr ans Heiden wart und euch fortreißen ließ zu den stummen Götzen, so wie ihr geführt wurdet. Ja, genau so ist es im Heidentum, im Okkultismus. Da wird der Praktizierende von bösen Geistern beeinflusst und von ihnen mitgerissen. Ja, er wird zu einem Medium, also einem körperlichen Vermittler für finstere geistige Mächte. Und der Heilige Geist wird ein solches Ausschalten der Persönlichkeit des Menschen niemals tun. Und hier steht der Geist des Propheten, also sein menschlicher Geist. Um den geht es hier. Sein menschlicher Geist ist dem Propheten untertan. Also er kann, also er kann sich jederzeit selbst kontrollieren. Ja? Der Geist wird vom Propheten jederzeit selbst kontrolliert. Das ist keine Fremdsteuerung. Er wird auch nicht fremdgesteuert vom Heiligen Geist. Er kann seine Handlungen selbst kontrollieren und kann daher auch entscheiden, wann und wie lange er spricht. Also biblisches Reden im Namen Gottes durch den Heiligen Geist unterscheidet sich sehr klar von dämonisch bewirktem Reden, das fremdgesteuert, also medial geschieht. Gott wird den Geist eines Menschen niemals zwingen oder versklaven. Das macht der Satan. Der Mensch behält jederzeit die Selbstkontrolle über sich. Das ist ja auch eine Frucht des Geistes nach 2. Timotheus 1, Vers 7. Also ein angeblicher Prophet, der seine Äußerung nicht kontrollieren kann, kann auch nicht im Namen Gottes sprechen. Letzter Vers 33, denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens, wie in allen Gemeinden der Heiligen. Auch diese äußeren Gottesdienstordnungen gehören zu einem Sprechen im Namen Gottes. Also die Bibel sagt uns nirgends, wie ein Gottesdienst ablaufen soll. Nur, dass es eine Ordnung geben muss. Und die muss so gestaltet sein, dass die Versammlung erbaut wird und Gott verherrlicht wird. Da haben wir natürlich viel Freiheit, das zu gestalten. Gott ist ein Gott der Ordnung. Das ist ganz wichtig. Gott ist der Schöpfer. Er hat die Schöpfung aus dem Nichts zu einem Kosmos, ja, einer wunderbaren Ordnung hin erschaffen und gestaltet. Der Satan dagegen, der liebt das Chaos. Der ist der Durcheinanderwerfer. Der will die Schöpfung zerstören, indem er göttliche Ordnung auflöst und die Welt, den Kosmos ins Chaos stürzt. Das erleben wir ja heute. Satan ist auch bestrebt, unsere Gemeinde hier in Bonn in ein teuflisches Durcheinander zu stürzen, mit dem er ein leichtes Spiel hat. Und gerade in der heutigen Endzeit verschwimmen die Grenzen zwischen solchen, die sich Christen nennen, und der Welt immer mehr. Darum ist es umso wichtiger, dass wir an den göttlichen Ordnungen der Bibel festhalten, die uns gegeben sind, damit wir nüchtern auf dem schmalen Weg dem Herrn Jesus nach bleiben, bis er wiederkommt. Amen.